For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Ich finde es wichtig, dass wir als Musikbranche in Deutschland ein Branchenmedium haben. Meine Entscheidung in die Musikwoche, das war ganz klar eine Entscheidung für ein B2B-Medium. Wir haben uns überlegt, wie wir binnen 24 Stunden eine Lösung finden und haben dann binnen 48 Stunden per Handschlag eine Firma gegründet miteinander.
Von daher gesehen ist halt jetzt wirklich nochmal so ein Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt brechen wir nochmal wirklich neu auf.
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Mir gegenüber sitzen heute zum ersten Mal zwei Gäste, und zwar Norbert Schiekel und Carsten Stricker von der Musikwoche. Die Musikwoche ist das führende Fachmagazin für die Musikbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Norbert Schiekel ist seit 2017 Chefredakteur der Musikwoche. Und sein Interesse für Musikjournalismus begann allerdings viele Jahre zuvor, als er 1984 für das Fanzine 59:1 schrieb. Ab 1988 war er Autor und ab 1990 Mitherausgeber des Magazins Howl. Außerdem veröffentlichte er mit der Band First Things First zwischen 1990 und 1995 drei Alben. Was Musikwoche betrifft, so ist er Teammitglied der ersten Stunde, denn seine Tätigkeit begann er dort in deren Gründungsjahr 1993. Carsten Stricker ist Medienunternehmer und Kommunikationsspezialist und Geschäftsführer der Verstärker Medienmarketing GmbH. Nun hat er zusätzlich die Rolle des Verlegers und Geschäftsführers der neu gegründeten Musikwoche Verlagsgesellschaft MBH und Co. KG eingenommen und engagiert sich für den Neustart des Magazins. Ziel ist es, das Fachmedium strategisch neu aufzustellen und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Ihren Firmensitz hat Musikwoche in München-Schwabing sowie Büros und Korrespondentinnen in Berlin, Leipzig, NRW und europäischen Metropolen. So, das war eine längere Einleitung, weil zwei Gäste. Hallo lieber Carsten, lieber Norbert, ich freue mich sehr, euch zu einer Premiere in unserem Podcast-Setting begrüßen zu dürfen, denn wir hatten noch nie zwei Gäste da, aber ich denke, das kriegen wir gut hin.
Ich hoffe doch.
Sollte so sein, ja.
Sollte so sein. Also, um reinzukommen, ich meine, ich habe ja die Stationen schon aufgezählt von dir, Norbert. Da muss ich nochmal gucken, ob das nicht doch 59:1 hieß eigentlich, das Fernsehen.
Da ist man sich nicht ganz einig, glaube ich.
Aber insofern konnte ich da schon mal ein bisschen üben. Aber lass uns beim Thema Musik vielleicht wirklich mal einsteigen. Rolle von Musik in eurem Leben für euch. Und weil viele Hörerinnen und Hörer den Norbert besser kennen als Carsten, würde ich sagen, Carsten, fang du doch mal an. Wie kam die Musik in dein Leben?
Beruflich kam die Musik 1990 in mein Leben. Ich habe 83 Abitur gemacht, habe vorher in Werbeagenturen gearbeitet, war Werbeleiter von Deutschlands größten Floristik-Filialunternehmen mit Sitz in Schwerte-Westhofen und bin dann irgendwann von Freunden von mir aus Herne gefragt worden, ob ich keine Lust hätte, in der Musikbranche zu arbeiten, und war dann ab 1990 Marketingleiter der Firma Rough Trade Germany und war sozusagen da im Vertrieb und im Label-Business leitend tätig. Keine Ahnung von Musik, aber viel Spaß an der Sache, und habe mich dann 5 Jahre später selbstständig gemacht mit dieser Agentur Verstärker, von der ich zu dem Zeitpunkt nicht genau wusste, was das eigentlich werden soll. Habe es dann sicherheitshalber Verstärker Medienmarketing genannt, da geht ja alles. Und habe dann die ersten Aufträge gehabt. Christoph Ellinghaus von City Slang war mein erster Kunde, hat mir damals Howl zur Vermarktung gegeben, Courtney Love, und das war mein Start ins Business mit der Selbstständigkeit. Hab daneben noch Geschichten gemacht, so Sponsoring-Konzepte für Levi's Jeans, die dann.
Damit bist du ja aber schon richtig tief drin. Also genau. Christoph Ellinghaus, natürlich viele Grüße raus. Wir haben uns ja gerade neulich wieder getroffen nach langer Zeit. Wenn du aber jetzt mal die nicht professionelle Befassung mit Musik mal vorher mal mit uns teilen willst. Musik war bei dir zu Hause nur Klassik und dann hast du deine Harfe gelernt und wolltest dann Sänger werden.
Ja. Nee, das war's. Nee, also ich glaube, die Herne hätten mich nicht gefragt, wenn ich kein Interesse an Musik gehabt hätte. Das heißt, ich war ja schon damals in Köln, Bochum in der Zeche auf allen Konzerten, habe Platten gesammelt wie verrückt, auch sehr stark mit so einem Indie-Alternative-Fokus. Alternative gab es damals noch nicht. Also habe mich rasend für Musik interessiert, schon immer. Meine damalige Lebensgefährtin, später Frau, hat bei Raftred im Lager angefangen. Also wir waren dann an die, sagen wir mal, dieser Ruhrgebiets in die Alternative-Szene sehr eng dran. Und ich war halt immer rasender Musikfan und bin es tatsächlich heute immer noch.
Ja. Aber kein Akkordeon, keine Harfe, also kein Instrument?
Nee, habe ich immer vermieden. Ich mache eigentlich nur Sachen, ich lerne Dinge, die mir zufallen. Ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht zufällt. Ich habe überhaupt keine Begabung, bin viel zu ungeduldig. Aber drüber reden kann ich ganz gut.
Okay, dann Norbert, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja immerhin schon eigene Alben herausgegeben. Und das ist natürlich, da ich davon ausgehe, dass du nicht direkt Manager der Band gewesen bist und dich nur ums Management gekümmert hast, würde ich sagen, du bist da musikalisch aktiv gewesen.
Ich bin musikalisch aktiv gewesen und habe auch Gitarre gespielt, allerdings nie gelernt, sondern mir alles selbst beigebracht.
Aber so sehr, dass du dann onstage die Bühnen von Süddeutschland gefüllt hast?
Nicht nur Süddeutschland, auch Frankreich, Holland, Belgien.
Oh. Hallöchen.
Also, ja. Also wir waren dann relativ viel unterwegs dann sogar in der entscheidenden Zeit, sage ich jetzt mal.
Und da seid ihr euch auch schon begegnet?
Ja, ja. Also mein Chef damals war mit Norbert befreundet. Die haben damals immer Kassetten getradet. Genau. Und ich hab damals schon das Howl gelesen. Ich habe das Howl tatsächlich schon gelesen, bevor ich bei Raftred angefangen habe damals. Und der Name war mir durchaus ein Begriff. Und das ist auch heute noch, ja.
So. Wobei meine Sozialisation mit Musik ja ganz früh beginnt. Ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre älter. Die hat mich also schon so 72 so mit Bowie und T-Rex und so weiter infiziert. Und es ging dann eigentlich nahtlos weiter. Also
über die Luftgitarre zur Gitarre.
Genau, dann auch 75 schon Kraftwerk toll gefunden, irgendwie halt. Dann keine Metal-Phase danach und dann halt.
So okay, 1975 ist ein besonderes Datum, ein besonderes Jahr, aber nur deshalb, weil ich da eingewechselt wurde, dann insofern was als Disclaimer hier rein.
Also Autobahn und so
weiter. Genau.
Ja, ja. Ja. Nein, ich habe ja einen ganz anderen Berufsweg gewählt. Ich bin ja ganz schräg irgendwie dazu gekommen überhaupt. Ich habe ja eine ganz normale Ausbildung gemacht. Ich bin Flugzeugmechaniker eigentlich. Die habe ich auch abgeschlossen. Habe aber dann schon gewusst, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte im Leben. Und habe dann halt so über die Jahre dann halt versucht, mich anders zu orientieren.
Ja, und darauf kommen wir gleich. Du bist ja also Teammitglied der ersten Stunde. Das wievielte Teammitglied warst du damals? Weißt du das?
Also ich habe angefangen, da gab es 4 Ausgaben, glaube ich. Ich habe am 1. September 93, also dieses Jahr waren es dann 33 Jahre, auch schön. Und da waren schon ein paar Leute natürlich an Bord, weil die haben ja schon Ausgaben produziert. Und der erste ging eben schon wieder und dafür bin ich dann eingewechselt worden praktisch für den Musikteil damals noch, also Künstlerinterviews und so weiter.
Wahnsinn. Ne? Ja. Und das Ganze aber als selber Bandmitglied, davor Flugzeugmechaniker
ja.
Und Musikfan.
Und Magazine gemacht.
Genau. Und insofern mittendrin. Und genremäßig, habt ihr euch weiterentwickelt seitdem? Also wo seid ihr genremäßig aktuell, Carsten? Bist du?
Ich bin schon relativ weit gefasst, das sagt man ja immer so. Aber ich habe bin meinen Wurzeln immer treu geblieben. Ich habe mir vor 2 Stunden Karten für Bad and Sebastian gekauft.
Na. Also, so.
Aber ich höre auch quer durch die Bank. Ich höre sehr viel Rock, Metal, ich höre deutsche Popmusik sehr viel. Also es ist mittlerweile breiter geworden.
Techno?
Ja, auch auf jeden Fall elektronische Musik. Ich lebe seit 20 Jahren in Berlin, das bleibt nicht aus. Das ist sehr weit gefasst.
Es ist spannend, wie die Brücke von Punk zu Techno in letzter Zeit bei den Gesprächen hier ist immer wieder gefallen.
Ja.
Welche Nähe es da dann doch auch gab, zumindest mit Blick auf die Suche, was man in der Musik so sucht und findet.
Mhm.
Bei dir auch Techno?
Ja, Techno auch. Also schon sehr früh sogar. Bei der ersten Warp-Tour war ich schon dabei. Irgendwie ganz, ganz frühe Technomania, also in München. Also da war ich dann voll dabei, obwohl ich eigentlich Gitarrenmusik
ja. Wir sind ja in Berlin Love Parade.
Ja, da war ich auch noch.
Ach, sehr gut.
Ja. Sogar noch während der, wo die noch am Kudamm war, glaube ich sogar noch. Also bevor sie dann wirklich ganz groß wurde.
Das war in den 89er wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und was ich noch vergessen habe, ist natürlich, was jetzt auch in der Aufzählung nicht war, ich habe ja auch 20 Jahre lang als DJ relativ viel gearbeitet.
Da fehlte was in der Aufzeichnung. Siehst du mal, denn dann hat da in der Vorbereitung, irgendwo ist es dann aus deinem Lebenslauf verschwunden und nicht mehr findbar.
Vielleicht habe ich es nicht reingeschrieben.
Das heißt, 20 Jahre als DJ, in welcher Zeit?
Von 90 bis so 2010, 2011 ungefähr.
Mhm. Das heißt, das hätte ich ja mitbekommen können.
Gut, es war halt schon eher örtlich gesehen, dann meistens in München irgendwie halt, aber du hast auch in großen Clubs, also so nicht irgendwie. Und am Anfang halt eher ein bisschen mehr Indie und danach halt auch wirklich Club-Sound
eigentlich. Unter Klarnamen zu finden? Oder?
Unter Klarnamen, ja.
Okay. Sehr gut. Also für alle Zuhörerinnen, wir lernen ganz neue Winkel kennen eines Branchenmediums, das uns die ganze Zeit immer begleitet hat und natürlich mit diesem Medium Norbert vor allem, weil Carsten ja jetzt gerade erst eingewechselt ist, da kommen wir nachher drauf, aber ist ja schon spannend, ne? Man kennt sich lange, man weiß nicht alles voneinander, aber um mal rüber zu shiften an der Stelle am Crossfader, in den letzten Jahren hat man dann als Branchenbegleiter vor allem mitbekommen, dass ihr in der Krise stecktet. Und das ist ja was aber auch schon wieder so heute gesprochen ein wahnsinnig länglicher Prozess war, der jetzt seinen Abschluss gefunden hat. Ja. Aber wo du hast gerade gesagt, es wären jetzt 33 Jahre. Wie viele Jahre von diesen 33 Jahren waren eigentlich jetzt Krise?
Also ich würde dazu sagen, die letzten 10 Jahre waren nicht so, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Also wir hatten ja eine erste Insolvenz schon 2016, 17, dann nochmal eine 23 jetzt, die sich ja bis Januar hingezogen hat. Also war schwierig. Andererseits haben wir es halt auch geschafft, die Musikwoche trotz aller Schwierigkeiten am Leben zu erhalten, was ja auch schon eine Leistung ist. Aber insgesamt waren es eigentlich 10 verlorene Jahre, muss ich leider sagen.
Wahnsinn, ne? Ja. Lange Zeit jetzt, aber umso befreiter, motivierter.
Ja, absolut.
Dass dann auch noch, und jetzt schaue ich Carsten an, dass du dann dazugekommen bist. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dann Blick aus Verband, Branchenteilnehmer, wie auch immer man es dann framed. Man leidet mit, man kann nicht direkt helfen. Bestimmte Sachen kriegt man auch nicht mit, das ist auch vollkommen okay. Und gleichzeitig spürt man, hey, da ist so viel Druck drauf, was passiert denn da? Dann hört man wieder was. Und dann aber in der Tat etwas, was ich nicht gehört hatte und was dann plötzlich da war, nämlich du. Carsten ist an Bord. Wie kam es dazu? Wie viel Vorlauf hat sowas? Wie viel Spontanität gehört da dazu?
Wo kommt der denn her?
Ne, plötzlich. Es ist ein Junge.
Genau. Ja, ich habe, ich muss sagen, ich bin Abonnent und Leser der Musikwoche ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Norbert eingestiegen ist. Er hat damals für Rough Trade noch eins der ersten Musikwoche-Abos abgeschlossen. Mhm. Und war dem Medium immer freundschaftlich verbunden. Auch in meiner langen Zeit als Promoter habe ich immer versucht, mit der Musikwoche Dinge zusammenzumachen. Und wir haben immer einen sehr guten Dialog gehabt. Und ich habe dann vor 3 Jahren war es, von Norbert auf dem Reeperbahn-Festival erfahren, wie die Situation dort ist. Und hat mich kolossal gefuchst. Weil ich finde es wichtig, dass wir als Musikbranche in Deutschland ein Branchenmedium haben. Ich finde, die haben in all den Jahrzehnten journalistisch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Es ist kein einfacher Job, weil man ja immer zwischen allen Fronten steht und natürlich auch so eine schwieriges Finanzierungskonzept mal teilweise hatte. Aber, ich fand aber immer, das, was da rauskam, war super und habe mich sehr darüber geärgert und habe dann gesagt, vor 2, 3 Jahren, Mensch, da muss es doch eine Lösung geben. Habe dann verschiedene Investoren, Verlage versucht zu interessieren für das Objekt. Das ist dann aus einer Vielzahl von Gründen gescheitert. Und habe im letzten Jahr, also 2025, wieder das Gespräch mit Norbert beim Reeperbahn-Festival geführt. Habe gesagt, Norbert, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Er sagt, sieht nicht so gut aus. Die Luft wird immer dünner. Da steht auch eine Zahl im Raum. Ja, wie hoch ist die Zahl? Den fand ich jetzt nicht so unglaublich hoch, wenn man denkt, dass man hier ein Medium hat mit
eine Zahl, um dann den Verlag aus der Insolvenz
rauszukaufen. Rauszukaufen, genau. Habe dann ein Angebot abgegeben, weil ich wirklich seit 3 Jahren dieses Thema Musikwoche immer mit mir rumgetragen habe und nachgedacht habe, Mensch, da könnte man so viele tolle Sachen machen. Und dann sagte mir der zuständige Insolvenzverwalter, dass diese Zahl deutlich zu niedrig sei. Er hätte aber auch schon einen Interessenten, der zum Jahresende dann zuschlagen wollte. Es war aber schon Ende November, ich war kurz vom Urlaub, habe gesagt, okay, glaube ich jetzt nicht, dass es hinhaut. Ich melde mich Anfang Januar nochmal. Habe dann Anfang Januar von Norbert erfahren, dass dieser andere Interessent auch von Bord gegangen ist. Vor 2 Monaten. Habe dann am 6. Januar, glaube ich, telefoniert. Dann habe ich am 8. Januar mit dem Insolvenzverwalter gesprochen, habe dem gesagt, wie ist bei Ihnen der Sachstand? Sagte, ja, ich möchte gern zum 31.01. den Betrieb einstellen. Dann habe ich gesagt, geben Sie mir doch bitte 24 Stunden. Dann, ich war in Argentinien und haben Norbert und ich per WhatsApp, die Zeitverschiebung ist Gott sei Dank nicht zu groß, so eine Standleitung aufgebaut und haben uns überlegt, wie wir binnen 24 Stunden eine Lösung finden und haben dann binnen 48 Stunden per Handschlag eine Firma gegründet miteinander, haben Management-Buyout organisiert und dann bis zum 28.01. das realisiert, Anwälte, M&A-Berater, Punkrock galore.
Und natürlich etwas, was du schon 28 Mal vorher gemacht hast und deshalb, du hattest eigentlich das Template für alles immer schon dabei.
Ich gründe gerne Firmen, muss man sagen. Ich habe schon 2, 3 kleine Firmen gegründet, aber das war jetzt also von der Dimension auch gerade so ein Management-Buyout, GmbH und Co. KG, alles Neuland, aber Gott sei Dank sehr, sehr nette, fähige Berater gehabt. Dann auch einen sehr zugewandten Insolvenzverwalter, der gesehen hat, dass da Leute sind, die es machen wollen, die da nicht irgendwie Dead Horse floggen wollen, sondern dass tatsächlich auch das Management sehr engagiert dabei ist, dass Norbert wahnsinnig Gas gegeben hat und auch eine große Wertschätzung dann doch dem gegenüber, was da 3, 4, 5 Jahre unter diesen Insolvenzbedingungen geleistet wurde. Und dann haben wir tatsächlich am 28.01. die Vereinbarung getroffen und haben am 2.02. die Firma gegründet.
Eigentlich hast du eine Band gesigned dann.
So ist also, es, ja. Ja, ohne im Proberaum gewesen zu sein, ja, ohne Konzert gesehen zu haben.
Es sind noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei, die ja auch so mit Anteilen in der GmbH und Co. KG sind. Also heißt dann, es war schon ein Management-Buyout, das haben wir ja auch so ein bisschen so verkauft, was aber ganz gut war, glaube ich. Und ja, und dann haben wir das einfach über den Tisch so gemacht, weil ich hätte jetzt Mitte Januar, war ich noch unsicher, ob das noch klappt bis dahin. Also,
naja, und ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt euch davor anlässlich des Reeperbahn-Festivals mal drüber unterhalten, aber ihr habt ja jetzt keine Standleitung davor gehabt, wo du dann nicht nur nicht in den Büchern warst, sondern ja auch das Thema, wer arbeitet da eigentlich, wen kenne ich, was sehe ich, was habe ich da für eine Band gesigned. Aber das hat sich dann innerhalb dieser kurzen Zeit so gefunden. Und
ja, ich kannte die Bassisten und Schlagzeuger schon, also ich, sonst hätte ich es auch nicht gemacht und ich wusste halt auch um die Struktur, dass es halt auch wirklich gute junge Redakteure gibt, die da sehr engagiert und Redakteurinnen, die sehr engagiert bei der Sache sind. Habe mir natürlich auch die Zahlen oberflächlich angeschaut und habe gesagt, gut, da ist auf jeden Fall das Potenzial drin, was Tolles rauszumachen, aber klar, schon Blindflug. Mit zumindest ein Auge geschlossen,
würde Blindflug ich sagen. Auch deshalb, weil wir waren ja keine eigene Verlagsgesellschaft, sondern wir waren ja in diesem Gesamtverbund, wo ja noch Schwesterzeitschriften mit Blickpunkt Film, Gamesmarkt mit drin war. Deswegen war es auch schwierig, verlässliche Zahlen zu finden, weil es ja alles umgelegt wurde, umgerechnet wurde. Und deswegen war es auch ein Blindflug, ja, so ein bisschen irgendwie.
Und wart ihr dann auch so für euch als Team innerhalb dieser Struktur wart ihr aber so loslösbar, dass das dann auch sich andocken konnte? Insofern.
Also die anderen wurden schon vorher verkauft. Mhm. Wir waren die letzten, die noch in der alten BG Germany noch stecken praktisch oder so halt.
Ja. Wahnsinn, nach so einer langen Zeit, du hast gerade gesagt, 10 Jahre Krise, davon jetzt dann eben diese also die drei Jahre der letzten Krise, Insolvenz und dann in so einer kurzen Zeit. Muss das dann so sein, dass das halt dann am Ende wirklich so eine Drucksituation ist, wo man halt springen muss?
Ich kann es schwer beurteilen, weil wie gesagt, in so einer Situation war keiner von uns jemals zuvor. Aber ich hatte, wir haben es gerade auch noch mal besprochen, ich hatte das Gefühl, dass es für alle sich dann gut und richtig anfühlte. Also auch für die Insolvenzverwaltung zum Beispiel, weil die haben natürlich auch kein Interesse, da Leute in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Und sie haben gemerkt, dass da wirklich ein zumindest jemand ist, der seine Rechnung bezahlt und der kaufmännisch da agiert und wir ein Team bilden jetzt, das auch die Chance hat, am Markt zu bestehen.
Also ursprünglich war ja der Plan, dass Ende des Jahres Schluss sein sollte. Das haben wir dann nochmal in der Sitzung nochmal.
Ende 25.
Ja, genau. Nochmal verhandelt und gesagt, wir machen jetzt noch einen Monat mehr. Wir haben ja schon alle Titelseiten und so weiter. Und dann haben wir nochmal einen Monat Aufschub. Aber danach wäre es, glaube ich, echt eng geworden. Also der war nicht mehr bereit, eigentlich über den 31.01. zu verlängern letztendlich.
Deshalb dieser Druck, deshalb dann dieses neue Setup. Jetzt seid ihr dann entsprechend knapp 2 Monate am Start. Habt diese Band miteinander jetzt. Und du bist ja dann, Carsten, auch an der Stelle wirklich, so nehme ich es zumindest wahr, mit deinem Engagement auch in Rollenwechsel gegangen. Weil du bist ja jetzt nicht nur, du hast ja nicht nur den Scheck unterschrieben, sondern du bist ja jetzt, du hast dich als Keyboarder eingewechselt auch noch, oder?
Flötist, ja.
Flöte und Harfe, da war es wieder. Aber das ist ja auch in deiner Tätigkeit dann ein Schritt, der neben dem wirtschaftlichen Risiko ja auch nochmal ein anderes Engagement dokumentiert. Ja,
absolut. Nee, ich habe eine starke Lernkurve. Also ich habe Worte gelernt wie CMS, CMR, Paywalls. Ich habe Nächte schon gesessen, mich mit ChatGPT unterhalten über CMS-Lösungen. Hochinteressant, aber Herrgott, wir sind ein super Team. Ich habe tatsächlich auch einen digitalen Berater, der uns sehr stark unterstützt. Wir müssen halt alles neu aufsetzen. Also wir fangen bei null an. Wir haben mit dem Kontostand von null angefangen.
Und also Startup jetzt. Nach 33 Jahren, Startup. Ja. Mit der Marke. Genau. Ja. Und da vielleicht ja auch die Frage, weil, also wenn wir jetzt auf den Zeitstrahl zurückgucken, und gerade gehört haben, es gab 10 Jahre Krisengefühl so. Ja. Dann sind ja die Älteren von uns, zu denen ich mich selbstverständlich auch zähle, auch immer noch in der Welt zu sagen, ja, es gab ja auch mal den Musikmarkt und der hat sich verabschiedet. Und das war ja auch schon etwas, was schmerzhaft für den deutschen Markt war, im Sinne von, wir reden immer noch, as we speak, über einen der größten Märkte der Welt, Nummer 4. Und da hat sich etwas verengt. Und in dieser Zeit habt ihr ja weitergemacht und weiter floriert auch.
Ja.
Und wart das einzige Unternehmen dieser Art bei allen anderen, die es da so gibt. Aber als Branchenfachmagazin wart ihr die einzigen. Jetzt spulen wir ins heutige Jahr und ins Jetzt. Was heißt das heute für euch als Startup mit dieser Marke? Also wo ist ganz konkret, du hast gesagt, bei null anfangen, technische Lösungen. Was an Marke nimmt man da mit und was lässt man weg? Und wo geht man jetzt rein? Einfach komplett ins Offene?
Nee, ich glaube, der Grund, dass Musikwoche damals dem Musikmarkt den Rang abgelaufen hat, so muss man es einfach sagen, war, dass es frischer war, dass es kritischer war, dass es ein wenig auch vom Layout, vom Heft her eine neue Herangehensweise an die doch sehr stark vom Schlager und Volksmusik geprägte Musikmarkt hatte. Und ich habe bei der Musikwoche immer auch auf Seiten der Redakteure eine große Neugier, eine große Offenheit empfunden, zu hören, was musikalisch passiert, aber auch was an neuen Konstellationen in der Branche sich darstellt, was politisch passiert. Ein sehr hohes journalistisches Engagement in der Redaktion. Und jetzt war es natürlich so, dass 5, 10 Jahre so ein bisschen der Deckel drauf war, weil man eigentlich, wenn man in der Insolvenz ist, natürlich auch nicht agieren kann. Also man kann weder besonders kritisch schreiben oder besonders against the grain gehen, noch kann man halt auch wirtschaftlich in irgendeiner Form agieren, skalieren, das Angebot dem Markt anpassen, weil unter einer Insolvenzverwaltung gibt es naturgemäß auch kein Investment. Und insofern ist da so ein bisschen ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn jemand sehr lange auf der Ersatzbank gesessen hat und dann plötzlich aufs Feld kann. Und ich glaube, spielen alle im Moment ein sehr gutes Spiel im Augenblick, weil das alle heißt, wieder laufen können.
Und sie haben zwischendurch die ganze Zeit weiter trainiert und saßen nicht nur auf der Bank, sondern haben abtrainiert. Insofern ihr seid ready for game day.
Genau, also wir mussten ja in den letzten Jahren eigentlich das Überleben sichern. Das war die Hauptaufgabe letztendlich. Und wie schon gesagt, also Investitionen unmöglich. Wir konnten ja nur das verwalten, was da war. Manchmal auch mehr schlecht als recht, weil halt auch alles nicht gut funktioniert hat. Von daher gesehen ist halt jetzt wirklich nochmal so ein Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt brechen wir nochmal wirklich neu auf. Wir werden jetzt nicht alles über Bord schmeißen, darum geht's gar nicht. Aber wir werden halt viele Sachen jetzt machen, die wir vorher vielleicht machen wollten, aber nicht konnten einfach.
Und es ist aber ja auch, also sagen wir mal, diese Krise, die sich da abgebildet hat, ist ja parallel zur Transformation nicht nur unserer Branche, sondern auch zur Transformation der gesamten Medienbranche vollzogen worden. Das heißt, wir sind ja jetzt heute in einem Umfeld, wo manche große Medienhäuser diese Verticals ja noch stärker suchen. Und ihr seid eigentlich im Vertical zu Hause, ne? Ihr habt die Musikbranche als Vertical mit der Marke schon die ganze Zeit bedient und dabei aber natürlich jetzt diesen lähmenden Effekt Insolvenz. Jetzt ist die Befreiung. Jetzt seid ihr wieder auf dem Platz. Aber natürlich in diesem anderen Umfeld, ne? Also dieses, siehe auch, wo ist der Business Case, wo ist die Paywall und wo sind vor allem diejenigen, die für die Paywall bezahlen, damit sie hinter die Paywall dürfen. Wie hast du das aus deiner Begleitersicht, die du ja lange Jahre hattest, dann auch noch, also auch professionell begleitet in deiner Rolle als Unternehmer?
Ich müsste vielleicht vorab noch mal kurz diese Insolvenz kurz beleuchten, weil es handelt sich nicht um eine Insolvenz, die in irgendeiner Form industriebedingt ist oder die was damit zu tun hat, was mit dem Paradigmenwechsel, den wir seit Jahren erleben, sondern es ist tatsächlich eine hausgemachte, handgemachte, teilweise bewusst herbeigeführte Insolvenz eines Konglomerats von Medien gewesen. Es ist jetzt nicht die Musikwoche ist insolvent geworden, weil sie schlecht gewirtschaftet hat, sondern da gibt es halt Menschen, die jetzt auch vor Gericht stehen und dafür belangt werden, dass sie da mehrere Verlage, B2B-Verlage, vor die Wand gefahren.
Okay, also wichtiger Punkt, weil da natürlich nicht nur Ehrenrettung des Teams und der Marke hier mit reinbringt, sondern auch nochmal ein anderes Verständnis. Insofern, genau, ich wollte es auch nicht genau so geframed haben, aber wichtiger Hinweis.
Also die Musikwoche hat einfach mit den Insolvenzen nichts zu tun gehabt. Also wir sind zwar Opfer, waren aber weder Auslöser noch war unsere Umsätze irgendwie entsprechend da so dafür verantwortlich oder so.
Also macht
wir natürlich halt mit reingerissen.
Genau, ja, macht dann die neue Welt umso schöner und macht das Investment umso verständlicher. Trotzdem ist es ja so, dass wir genau in dieser neuen Medienwelt der fragmentierten Öffentlichkeiten, der Frage, wo kann man Dinge in der Tiefe erzählen und die Menschen bezahlen dafür, über welches Format erreicht man wen, jetzt nach diesen 33 Jahren hier uns wiederfinden, in einer Branche, die sich zumindest in bestimmten Teilbranchen, eine davon darf ich repräsentieren, ja, sehr, sehr stark geändert hat. Und auch in die Art und Weise, wie sie kommuniziert, hat sich sehr, sehr stark verändert.
Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, 1993, wo ich angefangen habe, hat der Job, den ich jetzt mache, 0,0 mit dem zu tun, was ich vor 33 Jahren gemacht habe. Wir haben uns ja, glaube ich, 5-mal neu erfunden. Wir haben ja beim letzten Relaunch, der war auch schon 2017, ja dann den Live-Entertainment-Markt viel stärker betont auch, was aber auch ein Gutes hatte, weil wir halt da vorher einfach noch ein Defizit hatten und so. Und das hat uns dann auch gerettet letztendlich, so weil wir halt ein bisschen Sachen auch ausgleichen konnten. Aber der stete Wandel ist das Einzige, was ich eigentlich in den letzten 33 Jahren immer, der hat mich begleitet seitdem. Es ist nie so geblieben, wie es war irgendwie.
Aber als Flugzeugmechaniker war das für dich vollkommen klar, dass es so kommt, weil es geht ja ums Gleiten, oder? An der Stelle musst du ja die Gleitfähigkeit.
Also ich hatte damit jetzt kein Problem. Also wir haben halt alles adaptiert, manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher, ob das jetzt die Socials waren oder sonst irgendwas. Und wir haben es immer geschafft, dann trotzdem wieder daraus unseren Nutzen zu ziehen letztendlich.
Und wir sind jetzt in einer eigentlich relativ komfortablen Situation, weil wir haben, wie du sagst, dieses Clean Sheet. Wir sind der Startup. Wir können uns jetzt am Markt orientieren an den Wünschen, Bedürfnissen des Marktes, unserer Kunden, unserer Leserschaft, unserer Nutzer. Mhm. Wir können Systeme neu aufstellen, was ja im laufenden Betrieb auch manchmal schwierig ist. Das heißt, wir fangen jetzt wirklich an, auch neu über uns neu zu erfinden. Wir haben das im Laufe der letzten Woche eine Leserumfrage gestartet, um ganz einfach mal Basics zu erfahren, wie nutzt ihr das Magazin überhaupt? Und dieser Dialog hat ja jahrelang überhaupt nicht stattgefunden. Nein. Und wir fangen jetzt wirklich an, auch in Einzelgesprächen, unsere Leser, unsere Abonnenten, die Unternehmen, mit denen wir kooperieren, zu fragen, was wünscht ihr euch? Woran hakt's? Klar, dass in den letzten Jahren das keine optimale Performance war aus den genannten Gründen. Wo können wir unsere Performance verbessern? Und das empfinde ich als sehr herausfordernde, aber auch total spannende Situation. Und eben auch innerhalb der Redaktion. Wir haben, wie gesagt, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tatsächlich am ersten, zweiten Arbeitstag gesagt haben, ich habe hier eine Liste von Dingen, die ich gerne machen möchte. Ja, super. Lass uns das doch mal evaluieren. Und wir sind gerade eben in dieser Evaluierungsphase. Ja.
Super spannend. Das Ganze aber, und dann komme ich nochmal auf dieses veränderte Medienwelt, ja auch in einem Umfeld, wo die Frage von, was ist eigentlich Marketing und wo macht welcher Wettbewerber Marketing, wo schaltet er Marketingmaßnahmen oder in welchem Format sind die am besten aufgekommen, sich ja auch fundamental verändert hat. Ne? Und insofern ist genau ja diese Schnittmenge, du hast es angesprochen, das Thema live aufzunehmen, ist ja jetzt auch nicht so früh gewesen, ne? So,
nein, aber, also,
ja, aber das sagt ja auch viel.
Zu spät, genau genommen, ja. Aber
ich wollte es ja netter sagen.
Aber, nein, aber ist nicht so.
Das Ding
war uns schon bewusst.
Also. Das Spannende daran ist ja, dass da auch immer das Branchenselbstverständnis sich so ein bisschen spiegelt, weil ich komme aus einer Zeit, wo mir Menschen noch erklärt haben, dass sie ja ach so viel größer sind als wir als Branche. Wo ich mal gesagt habe, ich verstehe jetzt gar nicht, warum du mir das so erzählst. Ich kenne das nicht anders. Ich kann mich auch noch an andere Zeiten erinnern, aber für mich spielt das gar nicht so eine Rolle. Warum sage ich das? Weil man daran sieht, wie langsam sich auch Wahrnehmung ja verändert. Und dann ist ja immer die Frage, wann springt man dann auch als Medium da auf, ohne Leute zu vergrätzen. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, und deshalb ist es ja spannend, dass ihr diese Gespräche und Umfragen gerade macht. Man muss ja nah an der Branche sein. Und mit Branche meine ich jetzt natürlich unsere Branche, aber die Gesamtbranche, weil es geht ja hier um die gesamte Musikbranche, aka Musikwirtschaft dann und die Frage, wem kommt man da wie nah und dass man nicht immer allen alles recht machen kann, ist ja klar. Aber das ist ja wiederum dann ein Qualitätsmerkmal für auch journalistische Arbeit, die ja an manchen Stellen heute noch wichtiger ist als vor 20 Jahren, ja, in die Tiefe zu gehen.
Absolut. Wenn man uns lässt, gehen wir gerne in die Tiefe. Aber das ist ja auch so ein bisschen so ein branchenspezifisches Problem. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen schon mehrere Anläufe gemacht, wo es darum ging, mal O-Töne einzusammeln von Playern der Branche bei kritischen Fragen von Dritten. Und da hält man sich in unserer Branche doch sehr, sehr bedeckt. Also man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das Selbstverständnis nicht so da ist oder dass die Leute sich einfach nicht trauen. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn die Leute wollen, dass die Musikwoche in Zukunft mehr Reibung verursacht, müssen sie uns beim Reiben helfen einfach.
Also da kennt uns Norbert lang genug, dass wir als Verband beim Reiben immer helfen. Das setzt aber eben auch voraus, und das ist dann wieder siehe journalistische Tätigkeit, dass man ein Gefühl dafür hat, in welchem Kontext da gerieben wird. Und das kann ich als was soll ich jetzt an der Stelle Bild aufmachen, das kann ich an der Stelle auch deshalb so reinbringen, weil ich ja weiß, welche Framings da drauf rumlaufen.
Ja.
Und dass allein schon die Tatsache, dass man nicht zuletzt in den vergangenen Wochen wieder dieses elendige, hier sind jetzt die Majors und da sind die anderen, also ich kann es ja gar nicht mehr hören. Und es ist an so vielen Stellen auch so niederkomplex, und auch journalistisch, das sage ich ausdrücklich in den aktuellen Debatten, da mit solchen Stanzen zu arbeiten, weil dahinter die Parallelen und ganz andere Widersprüche überhaupt nicht geklärt werden. Und das bringt uns nicht voran, und das betrifft auch die Mitglieder, die ja da dann vielleicht auch schlicht und ergreifend deshalb nichts sagen, weil sie im besten Fall gelangweilt sind von bestimmten Debatten. Und ihr kennt die Leute auch, die sagen, bitte, tu mir einen Gefallen und frag mich dazu nicht, ich möchte nicht Teil dieses unsinnigen Diskurses da werden, oder?
Aber den haben wir, glaube ich, bei der Musikwoche nie geführt.
Nein. Aber ja, also ist nur ja leider nicht so, dass man solche Diskurse dann nur in einem Raum führt, wo man weiß, wie man miteinander den Diskurs führt, sondern im Gegenteil, man wird dann rausgezogen in andere Kontexte, wo dann wieder verkürzt wird und wieder irgendwie unsinnige Themen vertieft werden. Und das führt aber dann ja auch dazu, dass im politischen Diskurs, und ihr wisst, wie wichtig uns und mir der politische Diskurs ist, bestimmte Themen ja so sehr verlängert werden, dass man im Jahr 2026 aufwacht und denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich dachte, das haben wir 2018 schon geklärt.
Ja, oder noch davor bei der Napster-Diskussion oder so.
Danke, ja genau.
War es ja ähnlich, also was das Framing angeht und gerade von der Tech-Seite damals
und so. Exakt, ja. Exakt. Und dass wir, also als Verband, Carsten, du weißt das noch nicht so sehr, aber dass wir das Internet kaputt machen wollten, schon mehrere Male, das ist wahrscheinlich bis zu dir durchgedrungen. Also die Rollenverteilung ist dir schon klar, ne?
Absolut. Wollte der alles kaputt machen, YouTube und
sowieso.
Das Internet so. Und
ja, ja, genau, ja. Und noch ganz andere Sachen. Aber das ist aber ja das Schöne, so kam es ja auch zu diesem Gespräch hier, weil als wir uns eigentlich wirklich kennengelernt haben in einem Call, haben wir darüber gesprochen, was jetzt ansteht. Und dann habe ich gesagt: So, komm, lass uns doch mal hier einen Raum schaffen, um die anderen, die das auch wissen sollten, daran teilhaben zu lassen, weil die könnt ihr noch dazu in dieser Gründungsphase jetzt nicht alle einzeln erreichen. Aber wenn diejenigen, die zuhören, dann Fragen haben, dann finden die euch schon. Also insofern, da müssen wir jetzt nicht die E-Mail-Adressen noch posten hier, aber die finden euch ja dann und verlängern dieses Gespräch, was wir hier führen.
Das wäre sehr schön, ja.
Wo seid ihr gerade, wenn wir uns jetzt hier in Berlin treffen, was sind gerade die zwei Baustellen, an denen ihr gerade seid? Bewusst jeder nur zwei. Also
die technischen lassen wir raus, oder? Obwohl die heute sehr groß sind. Aber
Gerüsten eigentlich sogar.
Also für mich geht es im Moment tatsächlich darum, rauszufinden, was unsere Kunden und Leser wollen. Mhm. Und das möglichst schnell zu verarbeiten. Wir haben uns so ein bisschen so die ersten 100 Tage als Karenzzeit gesetzt, um halt auch die technischen Dinge umzusetzen, neu aufzusetzen. Wir wollen aber bis dahin tatsächlich ein relativ klares Meinungsbild haben. Wir versuchen tatsächlich auch mit vielen Playern zu sprechen. Norbert ist in Berlin. Wir machen so eine kleine Reise, treffen einige Kolleginnen und Kollegen, versuchen auch mit denen dort abzufragen, was sie für Wünsche und Vorstellungen haben. Und wir werden sukzessive, und der Plan ist so einmal im Monat, neue Formate einfüllen, neuen Input einführen, um tatsächlich auch diese Behauptung, die wir aufgestellt haben, dass es eine neue Musikwoche gibt, mit Leben zu füllen. Aber ich halte nichts davon, viele Dinge jetzt einfach in den Raum zu stellen und zu sagen, das wird alles ganz toll, wenn man es nicht beweisen kann. Also wir arbeiten eigentlich in allen Bereichen daran, uns neu aufzustellen. Wir werden jetzt keinen Podcast machen, zum Beispiel.
Ja, also
wir sind die keinen Podcast machen.
Das ist vielleicht heutzutage auch schon Alleinstellungsmerkmal, aber ihr seid herzlich willkommen. Ich meine, falls das
sind late to the party, kann man sagen. Ja. Und das brauchen wir jetzt nicht dringend, nein. Aber was jetzt die meisten gar nicht mitbekommen haben, wir haben ja in den letzten Wochen auch im Hintergrund noch einen Umzug gestemmt. Irgendwie sind ja mit der Musik vorher auch noch umgezogen irgendwie halt.
Was und ja auch seid jetzt in Räumen, wo ihr euch zu Hause fühlt?
In einem Raum,
genau. In einem Raum.
Ja, ja. Kleinen Raum.
Ja. Wir sind nach Schwabing gezogen jetzt und sind mitten im Leben, kann man sagen, oder?
Genau. Ja, genau. Und würdest du daneben noch eine andere Baustelle benennen, außer den Umzug?
Ja, natürlich ist die Baustelle natürlich auch eine inhaltliche natürlich, dass wir versuchen, uns klar zu werden, wo wir neue Schwerpunkte setzen können, welche wirklich Sinn machen. Das hängt da ein bisschen auf einer Leserumfrage ab, aber auch wie wir mit Formaten wie den Charts zum Beispiel umgehen in Zukunft. Also das ist auch eine entscheidende Frage irgendwie halt. Und das werden wir hoffentlich klären die nächsten Wochen, Monate, ja.
Also da spielen wir ja auch eine gewisse Rolle in diesem Umfeld. Und das ist natürlich etwas, wo der Dialog gerade heute wichtiger ist als noch vor vielen Jahren, weil sich auch das ja verändert hat. Insofern ist da ja auch die Frage Sichtbarkeit, wo, warum, wie, welchem Kontext, was kann man gemeinsam da machen, sehr bewusst. Das Thema Umfrage mal ganz kurz, ohne dass ihr das jetzt vorwegnehmt. Ich habe vorhin gesagt, Branchenthemen zu vertiefen, versus, nicht versus, aber und anderes Marketingumfeld. Habt ihr da schon so ein Gefühl, ob, also ist da so dieses, wir wollen gerne stärker in Musikwirtschaft, politische Themen, so klassisch würdest du jetzt sagen, ja genau, solche Verbandsthemen da so, oder ist es eben mehr dieses, hey, uns fehlen wirklich die Geschichten über neue lokale Künstlerinnen, über, also habt ihr da schon ein Gefühl, was ihr hier teilen wollen würdet,
Norbert? Noch nicht konkret, würde ich sagen, aber es gibt ja immer so Leuchtturmprojekte. Wir hatten ja letztes Mal zum Frauentag ein sehr gutes Interview mit 4 oder 5 Damen von Universal zum Beispiel, die jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, aber trotzdem wichtig sind. Und solche Leute auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, Raum zu geben irgendwie. Das ist hier ein Punkt, den ich so
befürchte. Also, ja. Genau. Also, schön deshalb gesetzt, weil er genau dazwischen gerade war. Es geht eben nicht um Politik und Wirtschaft und es geht eben auch nicht um Promo für, sondern es geht dazwischen um Sichtbarkeit von den Menschen, die die Branche ausmachen.
Genau. Absolut. Genau,
das mehr denn je sogar, würde ich sagen. Ja.
Ja, das ist echt, was mich jetzt auch in den ersten Wochen meiner Arbeit für die Musikwoche immer wieder so wundert. Ich habe gedacht, das wäre nicht mehr so, aber das Selbstverständnis der Branche, das ist so, teilweise ein bisschen so, dass die Leute mit so einer unglaublichen Verhaltenheit sagen, ich arbeite in der Musikbranche, und so ein Selbstverständnis, das teilweise so ein bisschen so der Bundesverband der Zigarettenschmuggler ist. Also es ist, ich finde, wir haben so tolle Leute, davon abgesehen, dass wir tolle Musik haben, aber wir haben in der Industrie, im Live-Bereich so eine tolle neue Generation von Leuten, die Sachen voranschieben. Ich möchte sehr gerne mehr Sichtbarkeit geben diesen Leuten. Da überlegen wir uns noch verschiedene Formate fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr. Ich möchte sehr gerne auch, das ist auch ein bisschen mein persönlicher Ehrgeiz, weil ich ja auch von der Medien-PR komme, mehr dafür sorgen, dass die tollen Inhalte, die in der Musikwoche stattfinden, wir haben teilweise ja wirklich exklusiven Zugriff auf Zitatgeber, sei es Popstars, sei es Politiker, sei es Verbände, dass diese Zitate halt auch in anderen Medien gespiegelt werden, dass die Musikwoche als gutes journalistisches Quellmedium verstanden und wahrgenommen wird. Das ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist und die man, glaube ich, auch relativ kurzfristig erreichen kann. Was mir sehr wichtig ist, ist eine höhere Visibilität der Musikwoche. Naturgemäß war das alles ein bisschen low profile in den letzten Jahren. Ich möchte gerne auch eine größere Präsenz haben bei Veranstaltungen. Ich möchte sehr gerne mit einem oder zwei Awards stärker zusammenarbeiten, weil ich finde, wenn die Branche ihr Talent feiert, kann sie sich auch ein wenig selbst feiern, kann man auch mal darstellen, was es für gute Leute gibt. Wenn ich mir die Billboard Player ansehe, haben wir 5 oder 6 deutsche Musikmanagerinnen und Managerinnen. Die kennt in Deutschland keiner, was ein Skandal ist, weil das sind alles Top-Leute, die dort gefeiert werden. Das sind alles Dinge, die ich gerne auch so ein bisschen in den Vordergrund stellen müsste, einfach auch, damit wir so ein bisschen selbstbewusster einfach auftreten.
Also spannend, deine Wahrnehmung an der Stelle und auch sehr ernst zu nehmen, ist für uns ja etwas, wo wir seit vielen Jahren auch diese Berufsbilder immer wieder veröffentlichen, wo wir auch in politischen Diskursen, die ja manchmal so abbiegen, dass wir uns selber fragen, mit welchen Bildern dort gearbeitet wird, aber auch, wo wir uns fragen, seid ihr euch bewusst, dass ihr Menschen, die sehr motiviert für Musikerinnen und Musiker arbeiten, ob in kleineren, mittleren oder größeren Kontexten, ist an der Stelle, wie ihr beide wisst, wirklich egal. Und dass man denen diese fast schon die Berechtigung abspricht, ehrlich gesagt, was dann natürlich manchmal zu phlegmatischen Selbstdarstellungen führt, was aber so gerade in der aktuellen Diskussion, wo wir sagen, es geht um menschengemachte Kunst, es geht um belastbare Partnerschaften, es geht um kreative Prozesse, die in den seltensten Fällen Menschen alleine vollziehen. Und insofern trifft das bei mir, das merkst du, einen Punkt, der ja auch als Branchenselbstverständnis in der Zeit, in der wir leben, in der wir feststellen, an wie vielen Stellen der wirtschaftliche Druck ach so hoch wird, und wir gleichzeitig aber Diskussionen führen, die irgendwie da so daneben springen. Also da einen Übersetzer, eine Übersetzerin zusätzlich zu finden, ich glaube, da trefft ihr etwas, was gute Resonanz findet.
Ja, wie gesagt, Branchenmedium. Ne? Mhm. Also aber das Branchenmedium war so ein bisschen unter Kuratel und konnte insofern auch nicht agieren. Aber ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, uns als Branchenmedium und als Medium für die Branche auch nach außen stärker darzustellen.
Mhm. Genau, und das Ziel ist ja auch dann halt eben mehr exklusive Sachen zu haben, die wir eben dann nicht bei MBW, also wenn Musik bis Worldwide oder wenn Billboard liest, sondern die liest man halt erst bei Musikwoche. Da haben wir auch in den letzten Monaten schon ein paar Treffer ganz gut gelandet und so. Und das, so soll es auch weiter sein, dass die Musikwoche also als das Fachmedium für den deutschsprachigen Raum wahrgenommen wird. Und ja, und wir müssen uns dann auch hinter Billboard oder hinter Music Week oder sonst jemand nicht verstecken, denke ich mal.
Naja, also ihr seid jetzt frei.
Genau.
Ihr könnt euch bewegen.
Endlich, kann ich nur sagen, ja.
Endlich, genau. Die Kontakte habt ihr. Werdet ihr denn da jetzt schon auch, also ihr macht selber die Umfragen, aber merkt ihr, dass da auch etwas jetzt auf euch projiziert wird oder dass ihr konfrontiert werdet mit einer bestimmten Erwartungshaltung? Ist das was euch unter Druck setzt oder ist es was euch positiv stimuliert?
Als wir mit der Meldung rausgegangen sind, vor gut 4 Wochen, glaube ich, oder so, war ja erstmal so bei vielen die Erleichterung groß, dass wir weitermachen können. Erstmal so. Das war, glaube ich, so durchgehend auch im Social Media Bereich zu hören und so. Das fand ich schon mal sehr positiv. Also wir hatten ja vorher auch schon mit vielen Leuten gesprochen und die haben gesagt, ihr müsst unbedingt weitermachen und das war erstmal so ein Motivationsschub auch, glaube ich, nochmal. Und
ja. Und dann viele, viele persönliche Gespräche geführt, sehr viele E-Mails bekommen. Meine Metapher war immer, es waren ja da die Olympischen Winterspiele. Es war so ein bisschen, als hätte ich die Bronzemedaille im Skeleton bekommen. So nach dem Motto, warum machst du das mit dem Kopf nach unten im Berg runter? Wir sind aber echt froh, dass du es geschafft hast. Und aber dann war wirklich so, das Feedback war, Mensch, toll. Alle haben gesagt, dass sie es gut finden. Und alle haben gesagt, Mensch, wir sind froh, dass die Musikwoche wieder agieren kann. Wir wünschen uns dieses, wir wünschen uns jenes, wir wünschen uns ein bisschen mehr Crunch, wir wünschen uns kritischere Berichterstattung, wir wünschen uns persönlichere Berichterstattung. Das konnte alles nicht passieren, weil in der gegebenen Situation die letzten 5 Jahre war es einfach nicht möglich. Aber jetzt können wir, glaube ich, relativ befreit aufspielen. Wir können uns überlegen, mit freien Autoren zu arbeiten. Wir können uns überlegen, neue Formate, redaktionelle Formate zu entwickeln. Wir können uns überlegen, neue audiovisuelle Formate, Klammer auf, kein Podcast, zu entwickeln. Also wir haben freie Hand. Das ist eine Spielwiese jetzt, die wir vor uns haben. Das ist natürlich kein Spiel, weil die wirtschaftlichen Bedrückungen sind schon da. Wir machen das halt nicht. Wir haben keinen Rieseninvestoren dahinter, sondern wir machen das mit privatem, versteuertem Geld im Moment. Aber ich glaube, dass wir da innerhalb von wenigen Monaten unser Profil deutlich besser verbessern können. Ich will da im Moment keine Verpflichtung oder keine KPIs im Moment anlegen, weil so weit bin ich noch nicht. Aber ich glaube, wir haben jede Menge positives Feedback bekommen und auch Willen zur Kooperation.
Ja, du bist ja direkt mit der Bronzemedaille eingestiegen. Also normalerweise ist der olympische Gedanke der Weisheit.
Normalerweise fährt der Platz und verletzt.
Ja, aber auch schön ist ja auch, dass wenn wir Fehler machen, dann sind es halt unsere eigenen Fehler jetzt und nicht mal die von Leuten, die uns aufdoktriniert werden letztendlich oder so. Also wir können dann selber entscheiden. Manches wird funktionieren, vielleicht manches nicht, aber das muss man halt ausprobieren einfach dann.
Naja, und du hast die Menschen angesprochen in der Branche, du hast das Thema Awards angesprochen, wo sich ja auch viel geändert hat, wo sich auch, sagen wir mal, sich vieles ausdifferenziert hat und bei allem, wo jeder, der andere auszeichnet, seine Berechtigung hat, es ja auch verschiedene Ansätze gibt, um ja eigentlich auch das, was wir an wunderbarem lokalem Repertoire an lokalen Künstlerinnen und Künstlern haben, ins Schaufenster zu stellen. Ne? Darum geht es ja dann letztlich.
Ja.
Als großer Markt, deutschsprachiger Markt, du hast es gesagt. Und wenn wir jetzt mal kurz auf Branche Makro gucken, also nicht uns jetzt nur Industrie, und ihr habt uns ja über viele Jahre begleitet, du schon als Journalist, du als Abonnent der Musikwoche und als sehr vernetzter Teilnehmer der Branche. Wie würdet ihr aktuell sagen, wie nehmt ihr uns als Branche wahr? Jetzt nicht Industrie, sondern wirklich die Musikbranche. Und was seht ihr als Hauptherausforderung da an der Stelle? Jetzt nicht Urheberrecht und im kleinen Paragraph sonst wie, das meine ich an der Stelle nicht. Das, auch KI ist bekannt, dass es uns alle umwälzen wird und dass wir da eine Lösung finden müssen. Aber wirklich jetzt mal so branchenpsychogrammmäßig so. Wo seht ihr da so im Vergleich zu vor 10 Jahren, im Vergleich zu vor 15 Jahren, wenn wir jetzt die Vorkrisenzeit ansprechen?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. So fertige Antworten zu haben darauf oder so halt. Also ich glaube, dass die Branche insgesamt eigentlich ganz gut dasteht. Und man die Zahlen, es wächst ja immer noch, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch ist wie jetzt die Jahre davor. Was ja immer noch ein Problem ist, und das wird auch weiter bleiben, ist halt die Vermittlung in gewisse Bereiche rein. Ob das jetzt die Politik ist oder auch bei Leuten, die halt dann immer sagen, ja, Spotify-Abo kostet 12 Euro, ist mir jetzt zu teuer oder so halt. Also man ist ja da schon recht weit gekommen, wenn man überlegt, nach einer alten Studie waren ja, glaube ich, Leute, die 5 CDs im Jahr kaufen, waren ja schon viel Käufer. Also von daher gesehen hat man ja jetzt schon einiges erreicht, würde ich sagen oder so. Und man, die Zahlen wachsen ja weltweit immer noch, also was Streaming angeht und auch Abos angeht. Also, aber ich glaube, die Vermittlung ist weiterhin einer der Knackpunkte nach, also
Aber also Vermittlung, auch, kurz mal dazu. Vermittlung in einer Welt, und deshalb nochmal wirklich Zoom out aus Musikindustrie. Ja, in einem Umfeld, wo viele Akteure vieles machen. Also wo dieses, das ist jetzt eine Plattenfirma und das ist jetzt der Konzertveranstalter und so, was vor 15 Jahren vielleicht noch ein bisschen passgenauer möglich war, ja, sich heute vermischt und wo so diese Erklärung ja dadurch auch eine gewisse Unschärfe immer beibehalten muss, denn es ist eben nicht so binär, der nur das und die nur das. Und da aber trotzdem was reinzugeben und diese partnerschaftliche, das ist es eigentlich, was mich da so interessiert. Wie seht ihr das gerade? Bleibt das einfach immer dieses, die Branche ist halt so kompliziert und man versteht sie nur, wenn man dabei ist dann? Oder?
Glaube ich jetzt nicht. Also die Komplexität ist natürlich immer da. Das ist schon klar, dass man das, die oft einfachen Erzählungen, die ich auch in öffentlich-rechtlichen sehr oft wahrnehme. So ist
mit Rollenzuschreibung, komm, hau raus.
So ist es halt dann nicht, wenn ich mir dann einige Sendungen der letzten Jahre erinnere. Da habe ich mich dann schon sehr geärgert darüber, muss ich sagen. Also was da so erzählt
klickt wurde. Halt.
Klickt halt, ja, aber kommt der Wahrheit nicht unbedingt besonders nahe dann irgendwie halt.
Ja, ich bin ja ein bisschen britisch sozialisiert, muss ich sagen. Also sowohl was meine Firma angeht, als auch früher bei Rafted. Ich habe sehr viel auch für den britischen, auch für die BPI gearbeitet. Und ich wünsche mir so ein bisschen mehr des englischen Selbstverständnisses hier. Und auch
in der Branche.
In der Branche, ja, genau. Also dass man sagt, und auch in der Außenwahrnehmung. Ja. Weil ich meine, wenn du in England ein veritabler Labelchef bist oder Daniel Miller oder Lawrence Bell oder you name it, das sind schon Stars. Ne? Vielleicht auf einer Business-Ebene, aber da sagen die Leute, boah, der hat einen tollen Musikgeschmack, der hat einen Laden aufgebaut. Und gleiches gilt halt auch auf Glastonbury, Evis Family und so weiter. Und in Deutschland ist das immer so, ja, die machen halt ein Festival und das kostet jetzt viel Geld und die Eintrittspreise sind auch teurer geworden. Also ich glaube, dass tatsächlich so ich würde gerne das kulturelle Narrativ auch weiter vorantreiben und sagen, die Leute, die, sei es in den besten Listen sind oder die sich mit dem Staatsminister treffen, sind alles Leute, die in den letzten Jahren einen richtig guten Job oder in den letzten Jahrzehnten einen richtig guten Job gemacht haben, wenn es darum ging, Talent zu fördern, Musik zu veröffentlichen, wichtiges Kultur gut irgendwie nach vorne zu treiben, tatsächlich wirklich oft mit sehr hohem persönlichen Risiko da reingegangen sind, großem Fantum. Und das sind Geschichten, die ich gerne weiterschreiben möchte und nicht immer nur dieses Falschen um Mikrocent-Beträge.
Naja. Ne? Naja, und da sind wir aber halt dann auch in einer sehr, sehr deutschen Auseinandersetzung. Ne? Also ich finde schon, das, was du sagst, es gilt ja nicht nur für England und den Umgang dort, sondern wir sehen das ja auch als Verband, der in einem internationalen Kontext eingebunden ist. Und ich bin ja auch seit vielen Jahren in diesen internationalen Gremien. Da kriegt man ja Versatzstücke derselben Debatte aus anderen Ländern mit und stellt fest, dass die dort zwar auch stattfindet, was ja vollkommen okay ist, wir wollen ja keine Debatten abstellen, aber dass die anders geführt werden und dass es da irgendwie einen anderen Comment gibt, diese Debatten zu führen.
Richtig, anders gewichtet einfach.
Genau. Ne?
Dass man eher vielleicht eher von der Kunst und von der kulturellen Seite und von der Wichtigkeit des Produktes kommt und nicht von der, wie gesagt, geht es nicht um die Mikrocent-Beträge oder
wer. Weil man das im Hintergrund dann eher klärt oder wenn man Wege findet, diese Debatten dann auch mit aller Emotionalität in einem Rahmen zu führen, der dann nicht gleich immer Punkt. Okay. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich freue mich auf den Leitartikel.
auf deinen. Light.
da quasi dein Leitartikel-Einstieg an der Stelle. Wenn wir jetzt doch noch mal zu KI kommen, das Thema, das uns alle umtreibt, mal von eurer Ecke als jetzt Unternehmer gedacht und nicht als Branchenbegleiter gedacht. Welche Rolle spielt KI gerade bei euch?
Ja, schon eine gewisse, weil man natürlich auf KI-Hilfsmittel setzt in gewissen Bereichen. Wir versuchen gerade unsere Charts mit KI schneller umzusetzen, dass wir nichts mehr händisch machen müssen, was auch ganz gut gelingt, denke ich mal, oder so.
Also unsere Charts sind die offiziellen deutschen Charts, damit
das immer eure Charts. Die offiziellen deutschen Charts. Also die bereiten wir halt jetzt einfach innerhalb von einer Minute auf, wo man früher noch 2 Stunden oder 3 dran gesessen ist oder so. Also da ist es schon sehr hilfreich. Aber Wahnsinn. Was wir nicht machen, ist, dass KI schreibt bei uns keine Artikel. Und wenn als Hilfsmittel, dann wird es halt nochmal stark überarbeitet oder werden vielleicht mal Teile davon verwendet, aber es wird nichts ungeprüft einfach so nach außen gestellt oder so. Ja. Also da ist der journalistische Ethos oder auch die Qualitätskontrolle schon noch sehr hoch dann.
Ich hatte im letzten Jahr so 2 kleine Erweckungserlebnisse vor der Entscheidung. Es gibt ja auch mal so ein Thema Sinnhaftigkeit von Musikmessen etc. Ich war auf 2 Veranstaltungen im letzten Jahr in Berlin, zum einen beim Future Festivals, was ich sehr beeindruckend fand, was die da auf die Beine gestellt haben, was so die ganze Festivalinfrastruktur, europäische Vernetzung etc. geht, nicht zum Thema KI. Und dann war ich auf einer ganz kleinen Messe, auf der Music Frontiers. Da geht es halt um Musik, KI, digitale Lösung. Da waren, glaube ich, 300, 350 Leute, von alt bis jung, weltweit, und ich habe da 2 Tage gesessen und mit offenen Augen und Ohren und war begeistert, mit wie viel Werf, Esprit, Wissen und Fantum tatsächlich die Leute da in die Gespräche gegangen sind, mit welchem großen Musikwissen auch. Es waren jetzt keine Techies oder es waren Techies und Nerds gleichzeitig. Ja. Fühlte mich so ein bisschen an die Popcom 1992 erinnert, vor der Dotcom-Blase, wo die Leute halt wirklich da reingegangen sind und gebrannt haben für ihre Projekte, für ihre Musik, für ihre Setup, für ihre Services. Und ich gehe natürlich mit genau denselben Ressentiments an KI ran, aber da habe ich gemerkt, meine Güte, unsere Branche wird sich ändern, die Welt wird sich ändern und wir müssen aus wir stehen mit verschränkten Armen an der Wand und schauen uns das an, Haltung rauskommen, sondern müssen ins Kommen, in die Dialoge kommen, auch was es für Lösungen da gibt.
Und das ist spannend, weil du damit eine Wahrnehmung perpetuierst, die wir für uns schon gar nicht hier haben. Also, dass dieses mit den verschränkten Armen und so, das ist spannenderweise eine Zuschreibung, die wir erleben, wo wir ganz oft auf Fragen der Presse antworten. Also, sie wollen also KI irgendwas zwischen rückgängig machen, abschalten, verbieten, verhindern oder sowas. Und ich immer sage, das ist ein grobes Missverständnis. Wir wollen mit KI diesen nächsten Schritt gehen. Und zwar wollten wir das schon immer als Branche. Wir haben es dann in einer bestimmten, sehr schmerzhaften Zeit the hard way lernen müssen, haben aber auch damals schon gesagt, wir wollen auch diesen Schritt wieder gehen. Und deshalb ist ganz spannend, weil deine Wahrnehmung ist ja, und du hast es in diesem speziellen Event ja auch festgemacht, es gibt ja die Leute, die das wollen und wir als Branche wollen es sowieso, wo aber dann wieder die Herausforderung sein wird, was heißt es für die Gesamtbranche? Und wie sehr ist die Gesamtbranche sich von Musikinstrumentenhersteller bis über Verleger bis zu Verwertungsgesellschaften bewusst, was da jetzt auf uns zukommt und was wir gestalten müssen?
Ja, bitte entschuldige, ich vergesse mal, dass ich mich hier wer der Gastgeber ist, weil ich so eine angenehme Gesprächsatmosphäre, ich sprach auch nicht von euch, sondern ich sprach eher von meiner Bubble.
Also so,
okay. die Leute, die da seit Jahrzehnten auch dabei sind und natürlich auch jeder Labelmacher, jeder Medienmacher, jeder Journalist im Moment mit dieser Fragestellung konfrontiert ist. Und da hast du zumindest bis vor einigen Jahren doch eine sehr große, diese Rücken an der Wand, Hände verschränkt, Haltung gehabt, da will ich nichts mit zu tun haben, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Er wird nicht an uns vorüberziehen und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir daraus trinken dürfen.
Und es ist eben auch gefährlich, wenn manche jetzt diese Haltung haben von, ach so, damals waren wir eigentlich verloren, haben es dann doch überlebt und jetzt sind wir aber wirklich verloren. Ne? Also, und das ist was uns dann durchaus im politischen Raum auch wiedergespiegelt wird. Ja. So nach dem Motto, gut, aber jetzt ist doch wirklich, jetzt ist doch echt. Wo ich dann sage, na Moment mal, genau dasselbe habe ich doch damals auch gehört und ihr habt doch am Markt gesehen, was passiert ist. Und dass es da immer noch Dinge gibt, die sich verbessern müssen, dass es immer noch um eine Evolution geht. Das ist doch klar und das war aber doch noch nie anders. Also, und da sind wir jetzt vielleicht zum Abschluss wieder bei euch. Evolution, Musikwoche.
Ja.
Ihr seid frei und könnt mit der Hilfe von KI vieles tun, wollt euch aber um die Menschen in der Branche kümmern. Ist für euch dieser Wettbewerb um die Aufmerksamkeit, ist das um die Wahrnehmung, um die Branchenaufmerksamkeit, ist das was ihr durchaus auch über deutschsprachigen Raum schon mitbekommt? Also merkt ihr, dass Artikel auch schon von Leuten übersetzt werden und sagen, guck mal hier, Musikwoche hat's gemacht. Also ist das was, ohne dass ihr jetzt in englischsprachigen Raum, ich möchte euch nicht hier in die
Nee, aber wir haben das ja selber schon gemacht bei exklusiven großen Interviews, dass wir die auf Englisch veröffentlicht haben zum Beispiel, um eben auch andere Leute damit zu erreichen, die das dann vielleicht nicht bei den Konkurrenten oder Mitbewerbern, sagen wir jetzt mal, Mitbewerbern lesen müssen dann. Also, ja.
Weil als Europäer leiden wir immer noch unter dem Thema der europäischen Medienöffentlichkeit? Wie erreichen wir die anderen auch, die um uns herum leben und ähnliches leben?
Content is king, ne? Also es ist einfach, ich glaube, wir haben gute Journalisten, wir haben ein sehr gutes Netzwerk, wir haben auch sehr große Vertrauensbasis einfach dadurch, dass Norbert und Kolleginnen und Kollegen so lange dabei sind und sich immer als zuverlässige, gerade Partner bewiesen haben und es hakt in den letzten Jahren immer so ein bisschen an der Verpackung, weil wir es einfach auch nicht offensiv da rausgehen konnten und wir werden weiter tolle Geschichten schreiben und wir werden mit tollen und interessanten Leuten sprechen und wir werden viele interessante Zitate generieren, die andere Leute dann aufgreifen werden und aufgreifen müssen und wir werden auch Dinge machen mit Partnerinnen und Partnern, über die berichtet werden wird. Da bin ich ganz, ganz selbstbewusst. Es gibt jetzt nicht, und meine Entscheidung in die Musikwoche, das war ganz klar eine Entscheidung für ein B2B-Medium. Mhm. Also wir wollen nicht B2C, wir wollen nicht Öffentlichkeit, wir wollen nicht an den Kiosk oder ähnlichen Quatsch. Mhm. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland eine Musikbranche von 100, 105, 110, je nach 1000 Leuten, die damit ihr Geld verdienen. Und die sollten wissen, was in der Musikwoche geschrieben ist. Und darüber hinaus, wenn es Themen gibt, dann sollten das auch viele andere Leute mehr wissen, was passiert. Und die sollten darüber zuerst in der Musikwoche lesen.
Perfektes Schlusswort.
Ich wollte es gerade sagen, das war das perfekte Schlusswort.
Und mir fällt noch eine Sache aus der Vergangenheit ein, und zwar, wie wir da 93 mit angefangen haben. Die ersten Monate war es so, dass es ja immer Anrufe gab oder mit Leuten telefoniert wurde, die gesagt haben, was wollt ihr eigentlich? Kein Mensch will ein Wochenmagazin. Hört doch auf mit dem Quatsch und so. Und es war erst ein Jahr danach, dann also 94 bei der Popcorn war das vorbei und dann war es akzeptiert. Und deswegen wissen wir, wie wir uns durchbeißen müssen und wir geben so schnell nicht auf. Und die Leute können ja auch einige Überraschungen erleben, glaube ich.
Also wir freuen uns auf Überraschungen. Insofern beißt nicht nur, sondern reibt auch ordentlich und reibt euch bitte nicht nur an uns. Das machen andere immer gerne. Irgendwann können wir uns auch gemeinsam vielleicht damit abfinden, dass es noch andere Reiben und Reibekäse gibt. Insofern, wir sind gespannt, was jetzt kommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Carsten, Norbert, auf alles, was kommt.
Ja, und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank.
Danke. So, das war eine weitere Folge von For the Recorded. Heute habe ich mit Norbert Schiegel und Carsten Stricker von der Musikwoche gesprochen. Musikwoche ist das relevanteste Fachmedium für die Musikbranche in Deutschland beziehungsweise dem deutschsprachigen Raum, wie wir vorhin gesagt haben. Insofern war es für mich und hoffentlich auch für euch spannend, einen Einblick in die vergangenen Monate zu bekommen. Denn es ging hier um eine Neugründung, eine Insolvenzphase und Fragen, wie es denn jetzt weitergehen wird, ganz konkret in diesem Startup, in dieser Band. Falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertungen, Anregungen, Feedback wie immer. Vielen Dank und bis bald. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.